Meine Mutter tauchte in der Tür auf. Sie hielt mir das Telefon entgegen. Offenbar hatte sie gesehen, dass ich die Straße herunterkam. Anruf für dich. Ich nahm ihr das Telefon ab. Ja? Es war Herr Tetzel. Mein Herz klopfte wieder so, als sei die Wildsau hinter mir her. Das Messer. Ich habe eine dringende Frage, hörte ich Herrn Tetzels Stimme. Ja? Ich krieg das mit dem Lenken nicht hin. Kann man da noch etwas einstellen? Immer in der Todeskurve fliege ich raus. Das kann doch nicht wahr sein. Immerhin fahre ich seit 55 Jahren Auto. Ich atmete tief durch. Ich komme morgen, bot ich an. Morgen ist keine Schule. Gut, sehr gut. Herr Tetzel atmete tief durch. Dann sagte er, danke, dass du mir deine Sachen leihst. Sehr unterhaltsam. Vielleicht sollte ich mir auch so etwas kaufen. Du kannst mich ja beraten. Okay, mach ich. Joris? Ja? Wie geht es deinem Waschbär? Ich bereute, dass ich ihm die Bilder gezeigt hatte, nur um ihn von seinem blöden Fahrtenmesser abzulenken. Gut, danke. Schön, bis morgen. Du bist zu blass, sagte meine Mutter, als sie mir das Telefon abnahm. Warum bist du überhaupt schon wieder da? Fällt die Gruppenstunde aus? Ich holte tief Luft. Mir gefällt es doch nicht bei den Pfadfindern. Sie drehte sich um, sah mich forschend an. Was ist passiert? Nichts, ich habe bloß keine Lust mehr. Es war das typische Mütter-Hm. Das übersetzt bedeutet, ich glaube dir kein Wort. Du verschweigst mir etwas. Du wirst es mir aber kurz oder lang sagen, oder ich finde es selbst heraus, denn ich bin deine Mutter und muss und will und werde alles über dich wissen. Dieser ganze Quatsch mit den guten Taten, schnauzte ich, um irgendetwas zu sagen. Da hält sich doch sowieso keiner dran. Nein? Ich kam mir so lächerlich vor mit meiner Gute-Taten-Liste. Ich würde Brian ganz alleine retten. Sollte sich die Sippe doch nennen, wie sie wollte. Mehlwürmer oder Mistkäfer oder Warzenschweine von mir aus. Und ich brauchte mein Leben lang nichts mehr zu hören von guten Taten, Wildschweinen und Fahrtenmessern. Ein Glück. Sollte Walter sich doch mit den guten Taten abplagen. Sollte er davon träumen, einmal richtig zu den Pfadfindern zu gehören. Sie würden sich über ihn genauso lustig machen wie über mich. Eigentlich musste ich Walter dankbar sein. Es war klar, dass keiner ihn haben wollte. Da konnten die Pfadfinder mir nichts vormachen. Zu dämlich, dass ich mir eingebildet hatte, sie wollten mich haben. Aber das war vorbei. Feuer machen konnte ich auch alleine. Ich würde mir im Herbst alleine Kastanien rösten. Ich brauchte niemanden. Und ich wollte jetzt auf keinen Fall heulen. Ich suchte ein paar besondere Leckerbissen für Brian und legte sie zwischen die Bärensträucher. Aber draußen schlafen wollte ich heute nicht. Ich wollte mich in meinem Zimmer legen, die Läden und die Vorhänge schließen und die Pfadfinder vergessen. Herr Tetzel hatte mich gebeten, noch vor dem Mittagessen zu kommen. Ihn hatte echt der Ehrgeiz gepackt. Vielleicht war es ein kleiner Ausgleich dafür, dass ich sein Fahrtenmesser verloren hatte. Heute musste ich es ihm sagen. Ich würde es ihm sagen, um das Pfadfinderkapitel ganz abzuschließen. Vielleicht konnte ich es ihm bezahlen. Ich kam gerade aus dem Haus, als ich sah, dass Lia ihr Fahrrad an den Zaun knallte und den Weg heraufrannte. Vergiss es, rief ich ihr entgegen. Ich mache keine guten Taten mehr. Sie starrte mich einen Moment lang an. Dann schüttelte sie wütend den Kopf. Darum geht's doch gar nicht. Ich muss dir was sagen. Mir egal. Ich versuchte, mich an ihr vorbeizuschieben, aber sie hielt mich am Arm fest. Joris, zischte sie. Die haben Brian gefangen. Ich blieb stehen, wie vom Blitz getroffen. Dann ging ich zwei Schritte und starrte auf die Futterstelle zwischen den Bärensträuchern. Obst und Käse lagen unberührt da. Ich spürte, wie mir die Tränen in die Augen stiegen. Wer? Flüsterte ich. Leute oben am Waldrand, in ihrem Garten. Aber er lebt noch. Noch. Ich konnte mich nicht mehr rühren. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich tun sollte. Joris, hör zu. Er ist bei uns. Die haben ihn gebracht. Mein Vater kommt bald nach Hause. Er erschießt ihn, wenn er kommt. Vorher muss er weg. Warum hast du ihn nicht freigelassen? Weil der Typ, der ihn gefangen hat, noch neben ihm sitzt. Mit einer Tasse Kaffee in der Hand und seinem Dackel und auf meinem Vater wartet. Sie legte mir die Hand auf den Arm. Es wissen schon alle Bescheid, sagte sie. Wer alle? Alle. Ich schnappte mein Fahrrad und raste hinter Lia her. Angst schnürte mir die Luft ab. Wir flitzten an Herrn Tetzels Garten vorbei. Er war nirgendwo zu sehen. Wahrscheinlich klebte er an seinem Bildschirm. Ich war noch nie bei Lia und Niklas gewesen und hatte mir noch nie gewünscht, ihr Zuhause zu sehen. Das Haus eines Jägers war sicher vollgestopft mit Geweihen und Tierköpfen und Raubtierfällen. Womöglich stand da irgendwo der ausgestopfte Waschbär. Lia fuhr nicht zum Eingang, sondern bog ab und stellte ihr Fahrrad hinter dichten Sträuchern an den Zaun. Ich folgte ihrem Beispiel. Sie kletterte über den Zaun und schob sich durch das Gestrüpp. Es war deutlich zu sehen, dass sie diesen Weg nicht zum ersten Mal wählte, denn sie vermied alle hervorstehenden Äste und warnte mich rechtzeitig, als eine Brombeerranke den Weg versperrte. Wir krochen bis an den Rand des gemähten Grundstücks. Und da sah ich ihn. Brian selbst war nur ein grauer Schatten, der sich ans Gitter presste. Genauso presste sich mein Herz gegen meine Rippen. Ein dicker Mann hing zufrieden in einem Liegestuhl. Der Dackel lag neben ihm, hatte aber den Kopf gehoben und beobachtete den Käfig genau. »Wie sollen wir denn?« fing ich an, aber Lia winkte ab. Einige Minuten kauerten wir schweigend und reglos im Schatten. Dann tat sich etwas. Aufruhr an der Einfahrt. Der Dackel setzte sich auf. Der dicke Mann wedelte eine Fliege fort, reagierte aber noch nicht wirklich. Helles Kläffen. Kam Lias Vater mit den Hunden zurück? Aber kläfften Jagdhunde wirklich so schrill und hysterisch wie Püppi? Lilli? Püppi? Lilli? Die beiden Kläffer flogen wie Golfbälle übers Gras auf den verdutzten Dackel zu. Um Brian in seinem Käfig kümmerten sie sich gar nicht. Bestimmt hielten sie ihn für tote Gartendekoration. Der Dackel knurrte, aber die beiden Kleinen hingen ihm schon im Bart. Jetzt geriet der dicke Mann so heftig in Bewegung, dass er fast von seinem Liegestuhl kugelte. »Aus! Verschwindet!« Er trat nach Lilli. Lilli mochte keine Schuhe. Lilli hängte sich ans Hosenbein des Mannes. Er schüttelte sein Bein und fluchte jetzt laut. Der Dackel verwickelte sich mit Püppi in einen Zweikampf, dann machte er sich los und rannte davon. Der Dicke versuchte, hinterherzulaufen. Lilli, die immer noch an seinem Hosenbein festgetackert hing, schleifte er einfach mit. »Bleib hier, Wastel! Hier!« »Jetzt!« zischte Lia. Wir rannten auf den Käfig zu. Von der anderen Seite rannten andere Kinder auf den Käfig zu. Es waren Niklas, René und Melanie. »Schnell!« kommandierte Niklas. Er hob den Käfig mit seiner heilen Hand an. René nahm eine der hinteren Ecken, ich die zweite. Wir rannten mit dem Käfig zwischen uns in Richtung Einfahrt. »Auf die Straße«, kommandierte Niklas. »Ins Auto!« Tatsächlich wartete an der Straße ein dunkelblauer Kombi mit laufendem Motor. Die Klappe stand offen. Wir wuchteten Brian hinein. Ich hatte keine Zeit zum Fragen. Niklas donnerte die Klappe zu und schob mich auf den Rücksitz. Er und Lia stiegen mit ein. René und Melanie winkten uns zu und liefen davon. Der Fahrer des Wagens, der sich bisher noch nicht gerührt hatte, wandte sich